wäre noch schön gewesen. Du kannst sie gerne noch einspielen.
Ich dafür. Oder schneid, dann bleib ich lieber gleich ganz zu Hause. 10.000 Gründe finde ich dafür.
Unser Thema heute hat es in sich, wenn wir es mal ernst nehmen. Ich denke, wir werden herausgefordert, das ein oder andere neu zu überdenken. Warum machen wir das, was wir machen? Und was machen wir überhaupt? Wir beschäftigen uns heute mit zwei sehr interessanten Themen, die wir oft gegeneinander ausspielen. Anbetung auf der einen Seite, Dienst auf der anderen Seite. In einem Gabentest fragen wir zum Beispiel, bist du eine Maria oder bist du eine Martha? Maria, diejenige, die bei Jesus im Wohnzimmer sitzt und jedes einzelne Wort, was aus seinem Mund kommt, aufsaugt. Und die andere steht vor dem Herd und schuftet sich einen ab, um ihren Gast zu bewirten. Und ärgert sich darüber, dass ihre Schwester ihr nicht hilft. Bist du also ein Konsument oder ein Kellner? Ist dein Zugang zu Gott eher passiv oder eher aktiv? Bist du ein Anbeter oder ein Diener? Bist du eine Maria oder eine Martha, heißt es im Gabentest. Grundsätzlich ist es gut, wenn wir uns über unsere Veranlagung bewusst werden. Aber oft haben wir doch die Neigung zu polarisieren. Das eine oder das andere. Und dann überhören wir, dass Jesus beides für wichtig erachtet. Wir schauen uns heute deswegen beides an, obwohl das durchaus ein Spagat sein könnte. Obwohl ich eher zu dem einen als zu dem anderen einen Zugang habe. Und diese Neigung haben wir sicher alle von unterschiedlichen Seiten und Zugängen. Beginnen wir mit Anbetung. Das Thema Anbetung ist für mich ein sehr wichtiges Thema in meinem Leben, immer wieder gewesen. Denn wenn ich drüber nachdenke, hat Anbetung bei vielen Schlüsselereignissen in meinem Leben eine Rolle gespielt. Und es ist auch eines der Themen, über die ich am liebsten predige und lehre. Bevor ich in die Andreasgemeinde kam, war ich knapp 7 Jahre lang Lobpreisleiter im christlichen Zentrum Wiesbaden. Und mein Herz brennt bis heute noch dafür, Menschen in eine leidenschaftliche Anbetung hineinzuführen. Aber wenn wir darüber sprechen, ist doch wichtig zu klären, was meinen wir überhaupt? Was meinen wir, wenn wir über Anbetung sprechen? War das eben Anbetung? Nicht wirklich. War das Lied 165, was wir eben gesungen haben, war das Anbetung? Was meinst du, würde ich fragen? Was verstehst du unter Anbetung? Ich stelle fest, mit vielen Menschen, die ich so spreche, mit Anbetung verbinden wir oft Dinge und ich würde sagen, wir haben ein falsches Verständnis. Was man oft damit verbindet, ist, Anbetung ist, wenn ich einen Gottesdienst besuche oder wenn ich singe oder vornehmlich christliche Musik, sei Anbetung. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind und in welcher kirchlichen Tradition wir groß geworden sind, verbinden wir mit Anbetung die unterschiedlichsten Vorstellungen. Andere haben vielleicht noch gar keine Vorstellung, weil sie nicht religiös sozialisiert worden sind. Aber oft, wenn es heißt, wie auch in dieser Liturgie heute, kommt, lasst uns anbeten, dann meinen wir, kommt, lasst uns Lobpreis machen, kommt, genauer Klartext, kommt, lasst uns Lobpreismusik machen und singen. Und ich finde es schade, wenn wir dann so häufig unseren Lobpreis machen, dabei aber etwas Wichtiges aus den Augen zu verlieren scheinen. Und zwar Unsere Lobpreiszeiten haben ein Ziel. Wenn sie vielleicht nicht ein bewusstes Ziel haben, dann sollten sie dieses Ziel haben. Und das Ziel ist nicht, gute Musik zu machen. Das Ziel ist nicht, gemeinsam eine nette Zeit zu haben, sich in dem Chorgesang der Gemeinde zu ergötzen. Und das Ziel ist nicht, und das möchte ich unterstreichen, das Ziel ist nicht, die Gottesdienstbesucher auf die Predigt einzustimmen. Schön, wenn es passiert, aber darum geht's nicht. Lobpreiszeiten, Lobpreisung Gottes hat ein Ziel. Und zwar soll es die Anbetung Gottes bewirken. Der Gottesdienstbesuch, das Singen, lobpreisende Lieder, das können Ausdrucksformen von Anbetung sein. Aber Anbetung selbst ist etwas anderes. Anbetung ist eben mehr als nur Lobpreis. Ich finde es schade, wenn ich dann mit Leuten spreche, das sind vor allem dann auch Leute, die noch nicht so lange in unserem christlichen frommen Verein dabei sind, wenn sie dann fragen, ja, wozu macht ihr das Ganze eigentlich? Weil in der Praxis sieht es so aus, man sitzt da rum, man wird vielleicht aufgefordert, zum ersten Lied aufzustehen. Was machen die hier alle? Man schaut sich so ein bisschen um. Man singt leise jeden dritten Satz mit. Und jetzt spreche ich mal als Lobpreisleiter. Ich denke mir dann, wenn ich hier zum Beispiel Klavier spiele, bin ich das Unterhaltungsprogramm der Leute? Gebe ich hier ein Konzert? Dann gehe ich einen Moment in mich und stelle fest, naja, es gibt zwei Arten von Konzerten. Es gibt das klassische Konzert und das läuft so ab. Hier vorne passiert etwas und das Publikum schweigt. Und wenn das Publikum nicht schweigt, ist das, was da vorne passiert, nicht wert zuzuhören. Oder die andere Seite, das ist das typische Rockkonzert. Und bei dem Rockkonzert, da passiert vorne etwas und die Leute grölen mit. Sie tanzen, eigentlich interessiert es sie gar nicht, was da vorne genau passiert. Ob der schief singt oder nicht, Hauptsache es ist laut und da kommt was rüber. Und ich frage mich dann, wenn ich dran bin mit dem Lobpreis, wo bin ich denn hier? Ja, in der Kirche. Weder das eine noch das andere. Lobpreis ist kein Konsumgut. Es ist etwas Aktives. Kein Konzert. Und so ist mir dieser Gedanke wichtig. Die Lobpreiszeit, Lobpreismusik hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist die Anbetung Gottes. Und deswegen spreche ich persönlich nicht so gerne von Lobpreis, sondern von Anbetung. Okay, wir sind mittendrin in der Materie. Was ist das? Vielleicht wir versuchen diese zwei Begriffe mal auseinander zu dröseln. Lobpreis, das ist immer noch sehr einfach. Lobpreis kommt von Loben und Preisen. Das Preisen, Loben, Rühmen von Gott. Gottes Person, seine Herrlichkeit, seine Größe, Stärke, Allgegenwart. Da kommt Dank hinzu oder das umfasst Dank. Es drückt eine Freude aus, eine Begeisterung über Gottes Taten, über die Geschenke, über unsere Lebenssituation, dass wir ein Bett haben, dass wir genug zu essen haben, dass wir versorgt sind. Lobpreisung. Und Anbetung, da steckt Beten drin. Beten bedeutet, dass es etwas mit dem Herzen zu tun haben. Anbetung, das ist Verehrung, Hingabe, Ehrfurcht, Unterordnung, Nachfolge. Um es auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, Anbetung ist, wenn ich mich vor Gott ausliefere. Hier bin ich. Mit mir soll geschehen nach deinem Wille. Ich habe dann mal im Duden nachgeschlagen, was steht da noch so da drin zu diesem Schlagwort Anbetung. Und was mich fasziniert hat, ist, dass ein Überbegriff gefunden wurde, gesagt, Anbetung, das ist in eine Kategorie zu packen und der Überbegriff ist Liebe. Erst habe ich es nicht verstanden, dann habe ich die Beispiele gelesen und dann stand da natürlich, wir sprechen ja von der Angebeteten und meinen die Geliebte oder der Angebetete, der Geliebte. So fasst es der Duden zusammen. Verehrung, Hingabe, Ehrfurcht, Unterordnung, Nachfolge, Auslieferung vor Gott. Und so ist Lobpreis ein Teil von Anbetung. Es ist da automatisch drin, aber Anbetung geht da weit darüber hinaus. Was erfahren wir von der Bibel über dieses Wort Anbetung, über diese Tätigkeit? In einem Wort viel, aber sie spricht sehr viel von Anbetung, wie wir gewöhnlich nicht davon sprechen. Denn die Bibel gibt uns keine Formel, wie das zu geschehen hat. Gut, im Tempel, da gab es verschiedene Sachen. Aber der Tempel ist nicht mehr da und es herrscht eine neue Ordnung. Und wir machen uns so gerne eine Formel. Und so beginnt die Anbetung in vielen Köpfen damit, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen. Und wenn es der traditionelle ist, dann beginnt der Gottesdienst nicht nur, dass man sich trifft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern die wichtige Sache ist die rechte Liturgie, dass der Psalm gelesen wird, und zwar im Wechsel. Und wenn die Schriftlesung dann nicht folgt, dann war das heute nicht so gut. Und dann beim Allein Gott in der Höhe sei er, gipfeln die religiösen Gefühle, wir geraten in innerliche Verzückung und werden Gott die ganze Woche nicht mehr so begegnen wie in jenem Moment. Und wenn wir das eingehalten haben, die rechte Liturgie, die rechten Lieder, das, was uns anspricht, dann war der Gottesdienst in Ordnung. Dann haben wir Gott am Sonntag angebetet. Fertig! Ihr Lieben, das finde ich in der Heiligen Schrift nicht. Und dennoch sagt die Bibel etwas, sie drückt es als Befehl aus, betet an. Das ist wichtig zu wissen, Anbetung geht auf das Gebot Gottes zurück. Es ist nicht etwas, was sich die Menschen ausgedacht haben, weil wir irgendwie einen religiösen Minderwertigkeitskomplex haben und sagen, oh, wir haben dieses Bedürfnis, wir machen mal. Nein. Anbetung Gottes geht auf das Gebot Gottes zurück. Und wir lesen zum Beispiel bei Jesus, wie er ein Gebot aus dem Alten Testament bestätigt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Eine der ersten Erwähnungen von Anbetung im Alten Testament, das ist die Passage, wo Gott die 10 Gebote wiederholt, nachdem Moses die ersten Steintafeln zerstört hatte in seiner Wut. Und da steht, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Eine andere Übersetzung sagt, der Herr ist ein Gott, der eifersüchtig bezüglich seiner Beziehung mit dir ist. Katja hat es vorweggenommen. Darum geht es. Beziehung. Wenn wir mit Gott so in Beziehung stehen, dass wir ihn ehren und ihm eine Freude machen, dann beten wir ihn an. Die Bibel, die macht eine sehr erstaunliche Aussage. Sie sagt, wir sind geschaffen, um mit Gott in Beziehung zu stehen, sodass wir ihm automatisch eine Freude machen und ihn ehren. Das ist der Sinn unserer Existenz. Wir sind geschaffen, um mit Gott in Beziehung zu stehen, sodass wir ihm automatisch ehren und ihm eine Freude machen. Sprich, wir sind geschaffen, um ihn anzubeten. Da kommt dieser fromme Spruch her. Der Psalmist greift das auf im Psalm 147. Doch seine Freude hat er an Menschen, die ihn ehren und ihm gehorchen und die mit seiner Güte rechnen. Was sagt die Bibel über Anbetung? Wir machen Gott eine Freude, wenn wir es tun. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht das? Ich bin davon überzeugt, es beginnt mit einer Entscheidung. Ganz schlicht, Gott, ich möchte dich jetzt ehren. Punkt. Im Normalfall, ohne Emotionen, ganz schlicht, Gott, ich möchte dir jetzt eine Freude bereiten. eine Entscheidung. Wie auch ich entscheide mich heute Abend, den Krimi zu schauen, ich mache den Fernseher an. Wenn der Krimi mir nicht gefällt, entscheide ich mich aus derselben Motivation, ich mache den Fernseher wieder aus. Diese Woche rufe ich mal die Schwiegermutter an, die nächste Woche nicht. Heute mache ich meine Hausaufgaben. Jetzt will ich Gott eine Freude machen. Ich weiß, in manchen Momenten fällt uns das sehr leicht, diese Entscheidung zu treffen, weil wir irgendwie die Nähe Gottes wahrnehmen. So ein innerliches Gefühl, so ein Kribbeln oder wie auch immer sich das ausdrückt, das ist ja unterschiedlich. Und in anderen Fällen ist das nicht da. Dann ist die Frage, welche Entscheidung triffst du? Welche Entscheidung treffe ich? Mich belastet dieses Thema sehr, weil ich merke, ich könnte so viel. Aber ich ergreife in letzter Zeit nicht die Initiative. Mir hilft es oft, innerlich zur Ruhe zu kommen. Gerade wenn ich nichts fühle, wenn ich nicht danach in der Stimmung bin, die Augen zu schließen und mir bewusst zu werden, Gott, du bist jetzt da. Und dann passiert etwas in mir. Wenn ich das lang genug tue, dann merke ich, wie mein Herz aufgeht. Und dann sind wir genau an dem Punkt. Wenn Anbetung von innen kommt, wenn es eine Entscheidung ist, von Herzen kommt, dann kann Anbetung ganz viele verschiedene Formen einnehmen. Bei mir ist es oft dann das Gebet, wo ich beginne mit Dank und Staunen und selbstverständlich dann auch meine Bitten vor Gott bringe. Weil ich ihm zutraue, dass er damit etwas machen kann. Ich ehre ihn, indem ich, selbst bei den Bitten, ich ehre ihn, indem ich meine Bitten vortrage, weil ich sage, Herr, du bist mein Ansprechpartner. Ich traue dir das zu. Ich nehme mir die Zeit. Wie kann Anbetung aussehen? Nun, in der Bibel sehen wir etwas ganz Erstaunliches. Die Bundeslade wird nach Jerusalem hineingeführt und König David ist begeistert. Der zieht sich, da sind die Gelehrten sich nicht ganz einig, ob bis auf die Unterhose oder ganz nackt aus und geht tanzend vor der Bundeslade her. Das ist sein Herzensausdruck für Anbetung. Bedeutet das, wir müssen das alle so machen? Nein, bitte nicht. Anbetung kann durch die Musik passieren, selbstverständlich. Oder durchs Malen, durch Gebet, durch kreative Formen. Und wenn wir schon dabei sind, Martin Luther sagt, man kann sogar eine Kuh zur Ehre Gottes melken. Das heißt, mit einer anbetenden Herzenshaltung wird alles, was meine Hand tut, zur Anbetung Gottes. So auch mein Dienst. Und so sind wir bei dem zweiten Thema. Was ist Dienst? Dienst ist eine uneigennützige Handlung an meine Mitmenschen. Ich habe darüber nachgedacht, welche Beispiele gibt es. Im Beruf kommen mir so 5 Sachen. In USA aus einer anderen Zeit, als Schwarz und Weiß getrennt war, da war dieser typische Beruf der Schuhputzer. Und das waren dann Schwarze, die haben die Schuhe der weißen Herren geputzt. Hatten sie was davon? Definitiv nicht. Das ist ein dienender Beruf. Wie auch ein Butler, der eigene Hausdiener. Hat er davon was? Nein. Seine Aufgabe ist, seinem Herrn jeden Wunsch möglichst von den Lippen abzulesen und zu dienen. Und dann kennen wir das alle beim Kellner. Der ist nicht für sich selber da, der schwärmt nicht, oh, ich habe hier mein Glas und die Speise und schau mal, lieber Kunde, wie ich es geschafft habe, das perfekt zu servieren, ohne dass etwas übergeschüttet ist. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um den Kellner oder die Krankenschwester oder der Seelsorger. Macht man so eine helfende Tätigkeit zu einem Beruf? Okay, ich gebe zu, es ist vielleicht nicht mehr ganz uneigennützig Aber es geht nicht um mich. Es geht um den anderen. Dienst ist nichts anderes als gelebte Nächstenliebe. Dienst ist die verlängerte Hand Jesu in dieser Welt, die verlängerte Barmherzigkeit Gottes in dieser Welt, die sich manifestiert, die sich ausdrückt durch die Tat am Nächsten. Und jetzt möchte ich gerne die Gegenfrage stellen, weil ich glaube, das ist uns sehr intuitiv, das mit dem Dienen. Ist jeglicher gute Dienst am Menschen auch Anbetung? Nein. Das mag vielleicht verwunderlich sein, ich möchte es kurz erklären. Stellt euch mal Folgendes vor. Jemand kniet sich vor dieses Kreuz, senkt andächtig seinen Kopf. Vielleicht ist diese Person ein Asylsuchender, vielleicht ein Moslem, der gerade innerlich Abscheu vor diesem Kreuz empfindet, vielleicht dem, der das Kreuz bezeugt, sogar innerlich beschimpft. Er kniet aus politischem Kalkül, in der Hoffnung, dass ihm das in seinem Asylverfahren hilft. Ist das Anbetung? Nein. Äußerlich wirkt es vielleicht so. Muss aber nicht sein. Jetzt möchte ich noch mal etwas übertreiben. Stellt euch vor, es ist jemand hier, der möchte unbedingt eine Frau heiraten und er besorgt sich eine Waffe und sagt, du wirst jetzt ja sagen. Er schafft es, diese Frau vor den Standesbeamten zu ziehen und hilft auch dem Standesbeamten nochmal nach. Es kommt zum Ja-Wort-Austausch, die Unterschriften laufen. Formal ist alles richtig. Ist das eine legitime, eine gültige Eheschließung? Nein. Ganz genau. Entscheidend ist doch die Absicht, mit der etwas getan wird. Und so ist nicht jede gute Tat, die auf diesem Globus verrichtet wird, eine Tat zur Ehre Gottes, beziehungsweise eine Tat, die vollbracht wird, um Gott eine Freude zu machen. Und dennoch lesen wir diesen Satz, den Jesus spricht, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und die Jünger fragen ihn, wie kann das sein? Stimmt doch gar nicht. Und er sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Der Schreiber des Epheserbriefes greift das aus und erklärt es so. Dient freudig, als dientet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Dient freudig, als dientet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Was ist eure Motivation? Gutes zu tun, um euer Gewissen zu beruhigen, dass die gute Tat vollbracht ist? Oder ist in derselben Handlung eure Absicht, ich möchte diesem Mensch dienen, um die Nähe Gottes nahe zu bringen und um Gott selber einen Gefallen zu tun? Wenn ich es so dran gehe, dann kann aus Anbetung Dienst werden und aus Dienst Anbetung. Ich möchte noch mal gerne etwas tiefer bohren. Ich weiß, die Predigt könnte hier zu Ende sein. Ich habe so eine positive Unzufriedenheit gegenüber dem Ist-Zustand. Ich beobachte so oft, was wir Anbetung nennen und frage mich, ist das, was Gott will? Ihr erinnert euch an das Video vom Anfang? Ist das, was Gott will? Machen wir ihm so eine Freude? Oder geht es ihm nicht um etwas ganz anderes? Es stellt sich doch die Frage, wie können wir Gott ehren? Sicher nicht durch rituelle Taten ohne Überzeugung. Und wie viele Gemeinden habe ich schon besucht, wo ich das erlebe? Großer Gott, wir loben dich. Hey. Also ich erlebe dieselben Leute im Fußballstadion oder einem Promi zurufen. Weißt du, wie das klingen würde in diesen anderen Situationen? Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Werke. Vor dir beugt die Erde sich und verkündet deine Werke. Oder was ich auch erlebe, wir geben jemandem Groschen. Ja, du brauchst was, da hast du einen Groschen. Du hast ein Problem? Klar, ich gebe dir einen Rat. Tu mal nicht so. Geh mal beten ein bisschen mehr. Das macht schon. Würden wir so mit jemand aus unserer Familie oder mit einem guten Freund umgehen, der Geld braucht? Oder der Seelsorge braucht? Reicht dieser Abklatsch? Da würden wir anders handeln. Wir ehren doch nicht Gott mit leeren Worten oder mit leeren Taten. Wir machen ihm doch nicht durch eine Form, pro forma eine Freude, sondern mit dem, was dahinter steht. Wir ehren ihn doch nur dann, wenn was wir tun Ausdruck unserer leidenschaftlicher Liebe zu ihm ist. Und ihr Lieben, leidenschaftliche Liebe will ausgedrückt werden. Ich weiß nicht, ob ihr gerade ein verliebtes Pärchen vor Augen habt. Ich kann mich an ein Pärchen gut erinnern. Er konnte überhaupt nicht singen. Er konnte nicht dichten. Er hatte nicht so viele Talente. Aber er schrieb seine liebsten Gedichte. Er sang und ich habe mir die Ohren zugehalten und habe gedacht, oh mein Gott. Aber es war echt. Das ist im Kern Anbetung. Beziehung, unsere Liebe und unsere Hingabe zu unserem Gott. Ich glaube, dass der Gott des Himmels und der Gott der Erde bei Anbetung etwas anderes im Sinn hat, als das, was wir so oft machen. Wenn ich mir die Liebe Gottes anschaue, die gipfelt im 5. Buch Mose, Schma Israel, dem zentralen Bekenntnis Israels zu ihrem Gott, da lesen wir, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Was ich da höre, ist ein Gott, der leidenschaftlichen Eifer für seine Beziehung mit der Menschheit hat, für seine Beziehung mit dir und mir, weil er uns liebt. Den Gott, den ich in der Schrift kennenlerne, das ist der Gott, der die Beziehung sucht zu dem Menschen, die Beziehung, die im Garten Eden kaputt gegangen ist. Der sagt, ich bin bereit, alles zu geben. Ich werde Mensch. Ich beschränke mich von meiner Allmacht. Der allmächtige Gott, der auf einmal den Spott der Menschen duldet, der sich foltern lässt, 39 Peitschenhiebe mit einer Peitsche, wo Knochenstücken das Fleisch aufreißen. Und am Kreuz hingerichtet wird, um uns zu vergeben. Was ich höre, ist das Liebesgeständnis Gottes. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, werden wir diese Liebe erwidern? Denn wahre Anbetung wird von nichts anderem angetrieben, als von unserer Liebe. Und die Frage ist, werden wir diese Liebe teilen? Denn wahrer Dienst wird von nichts anderem angetrieben, als von unserer Liebe zu Gott, die das nicht für sich behalten will, sondern jedem zugänglich macht. Anbetung und Dienst hat beides mit mir nichts zu tun. Wenn ich anbete, schaue ich auf Gott. Wenn ich diene, schaue ich auf den Nächsten. Wir träumen davon, ich träume davon, dass wir als Gemeinde genau in diese Richtung Kurs aufnehmen. Stell dir doch mal vor, wie es wäre, wenn wir als Gemeinde eine leidenschaftliche Anbetung leben würden und voller Hingabe in unserer Umgebung dienen. Wie sähe das aus? Ein solches Verhalten hinterlässt Spuren in dieser Welt. Ein letzter Gedanke. Ich weiß, in unserer Kultur, gerade in der evangelischen Prägung, ist uns Dienst sehr viel natürlicher in die Wiege gelegt. Und ja, dein Dienst kann deine Anbetung sein. Aber die Gefahr, die da ist, ist, dass du vor lauter Dienst als Mittler für die Anbetung dir gar keine Zeit für deine direkte Gottesbeziehung nimmst. In diesem Sinne möchte ich für die Woche nochmal diesen liturgischen Satz wiederholen.